Ja, hallo.
Guten Tag.
Guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Oster-Special.
Oh ja.
Haben wir uns überlegt, machen wir ein kleines Oster-Special und wir haben auch einen guten Grund. Nämlich, es gibt in der German Vinyl Community wieder eine Challenge.
Wie heißt das? Vinyl? Nochmal.
German
Vinyl.
Vinyl Community.
Jetzt weiß ich Bescheid.
Ja, das sind in erster Linie alle YouTuber, die sich auf YouTube zum Thema Vinyl zusammengeschlossen haben. Und diese Challenge stammt aus dem angloamerikanischen Raum. Und der liebe Timo, den wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen, hat letztes Jahr sich zur Aufgabe gemacht, als der große Netzwerker unter der German Vinyl Community diese Challenge zu organisieren. Und sie ist richtig fantastisch angekommen. Es gibt sogar viele Leute, die haben daraufhin eigene YouTube-Kanäle gegründet, um an dieser Challenge teilzunehmen. Und woraus diese Challenge besteht, das ist ein Fragenkatalog, den man sich gemeinsam erarbeitet hat. Und diese Fragen werden dann von allen Teilnehmenden beantwortet, auf YouTube natürlich anhand von einem Cover und dann gibt es einen kleinen Text dazu. Mhm. Die Fragen sind jetzt seit kurzem auf der Welt und alle, die Spaß dran haben, dürfen dran teilnehmen. Und das Besondere daran ist, dass dieses Mal im Unterschied zum letzten Mal auch verstärkt Podcaster dran teilnehmen.
Letztes, ja, das ist doch toll.
Das ist super, deswegen machen wir das jetzt hier auch. Und letztes Mal haben wir als unsere Eigenschaft als YouTube-Kanal dran teilgenommen, aber das ist ja unsere Prio 2, wie wahrscheinlich die meisten wissen. Und jetzt machen wir das als Podcaster. Aber es gibt vielleicht einige, die gar nicht wissen, wer wir sind. Deswegen nochmal kurz hier unsere Vorstellung. Was ist der Podcast, was mit Rock und Vinyl?
Hey. Naja, das ist ja klar, ne? Das sind ja wir und das bist du, der Raoul und meine Wenigkeit, der Henk und natürlich die beiden fantastischen Jim und Stefan, die heute aber nicht hier in unserem weitläufigen Studio sind.
Genau, wir machen das heute zu zweit. Ich denke auch, zu zweit ist genau die richtige Größe dafür und wir werden abwechselnd die Fragen beantworten. Und
wir werden es versuchen.
Mal gucken, ob wir auf alle dieser sehr vielfältigen Fragen Antworten
sehr
haben.
Sehr ambitionierte Fragen.
Ja. Genau. Und sollen wir mit der ersten Frage anfangen oder haben wir noch irgendwas vergessen?
Nein, das ist eine gute Idee, Raoul. Ja, wir wollen ja auch zeitig essen und gehen unser Osterei jetzt mal an hier.
Wir gehen unser erstes Osterei.
Ja.
Und zwar Frage 1 kommt von Planet auf Platte und die lautet, was ist der Holy Grail deiner Schallplattensammlung? Rarität oder persönlicher Grail?
Okay, also der heilige Gral. Ne?
Sehr gut, ja.
Wie wir ja alle wissen, den hat ja jeder irgendwo rumliegen und das ist auch bei mir so. Und das ist ganz eindeutig die Andy Warhol von Velvet Underground, bekannt auch als die Bananenplatte, ist, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit von einer Zeitschrift, ich weiß jetzt nicht genau, welche?
Der deutsche Rolling Stone auf seiner 500er-Liste.
Ja, genau. Hat es ja zur besten Platte aller Zeiten.
Letztes Jahr,
erkoren.
Genau.
Ja. Und da kann ich ihm nur zustimmen.
Du magst Velvet Underground, ja?
Ich meine The Velvet Underground und Nico mit der Bananenplatte. Andy Warhol. Fantastisches Album von vorne bis hinten und mein persönlich heiliger Gral. Also ich sag mal so, wenn ich nur eine Platte behalten darf, wenn ich dann mal gehe, dann ist es die.
Ach. Mhm. Du meinst, die kannst du dann mitnehmen, die Platte?
Ich werde es versuchen. Okay. Und deine?
Ja, meine ist tatsächlich, ich habe die Frage, also es wären vielleicht die zwei Beatles-Alben, die ich von meinem Vater übernehmen durfte. Die hat er Anfang der 70er gekauft. Mhm. Aber ich habe mich dann doch entschlossen, die Frage anders zu interpretieren. Ich habe die genommen, die für mich die wahrscheinlich laut Discogs die kostbarste ist, für die ich am meisten Geld bekommen könnte, sagen wir mal so. Und da bin ich auf eine EP aus dem Jahr, ich glaube 80, 81 gestoßen von Holger Tschukai, den ja viele kennen, auch ein Kölner, Stichwort Krautrock und Can, hat er zusammen mit Wobble und Jackie Liebezeit, auch von Can, produziert, die heißt Full Circle. Und das ist, glaube ich, ein Album, was um die 150 Euro jetzt wert wäre. Insofern ist das mein heiliger Gral, den ich wahrscheinlich nie hergeben würde.
Das ist verständlich. Mhm. Da wir aber, was vielleicht nicht alle wissen, einer der wenigen Podcasts sind, die auch live, also quasi auf Sendung Musik einspielen, was uns unterscheidet von einigen anderen, möchte ich das jetzt eigentlich auch machen. Und zwar habe ich ja von meinem heiligen Gral was mitgebracht. Ah. Und bevor wir die Zuhörer noch länger langweilen, würde ich dann jetzt vorschlagen, dass wir mal einen Titel spielen.
Ja, eben, genau. Also wir zeigen keine Cover, weil schwierig, aber wir können Musik spielen.
Und das machen wir jetzt.
Super.
Und dann spielen wir jetzt von dem Album Andy Warhol von The Velvet Underground das Stück I'm Waiting for My Man.
Ja, natürlich. Wunderbar.
Gefallen?
Ja, Klassiker.
Oder?
Ja, ich weiß auch, auf welchen Man er dort wartet.
Oh, ja, ja.
Das ist, glaube ich,
der Pusher, der
Dealer. Ja, genau, genau das. Ja, es gibt ja dieses berühmte Bonmot über diese Platte. Die Platte hat sich nicht viel verkauft, aber jeder, der diese Platte gekauft hat, hat eine Band gegründet.
Ja, ganz genau.
Okay, ja. Gut, habe ich, glaube ich, auch schon dreimal hier in dem Podcast erzählt, aber das ist so eine tolle Anekdote, können wir gerne machen.
Kommt immer wieder
ja,
gut.
Ja, wunderbar.
Mhm. Ja, Mensch. Frage 2.
Frage 2. Ich darf vorlesen. Und zwar von der ganz fantastischen Die Vinylhöhle.
Ah, nicht die Hölle, sondern die Höhle. Okay.
Aber nicht die Hülle, ja, genau. Und zwar, die Frage lautet: Besitzt du eine Schallplatte, dessen A-Seite sich qualitativ sehr von der B-Seite unterscheidet? Super Frage, finde ich.
Finde ich auch eine gute Frage und habe sogar eine Antwort darauf.
Mhm, ja.
Und zwar handelt es sich bei mir um die Amalgama von Pink Floyd.
Mhm.
Ein Doppelalbum,
ja,
mit einer Platte, die aus dem Studio kommt, und die andere ist gefüllt mit Live-Aufnahmen. Und das unterscheidet sich tatsächlich sehr voneinander. Die Live-Aufnahmen finde ich alle ganz großartig, kann ich komplett durchhören. Bei der anderen, die im Studio aufgenommen wurde, da bin ich sehr zwiegespalten. Das gefällt mir nicht alles, das muss ich einfach so sagen. Also da haben die Pink Floyd Mitglieder jeweils Stücke komponiert und die dann von allen eingespielt wurden, und die sind schon sehr unterschiedlich in ihrer Art, und das kann ich jetzt nicht so gut durchhören, muss ich ehrlich sagen. Aber die Live-LP in dieser Doppelausführung, die finde ich toll.
Okay, also insofern ist deine A-Seite hier in dem Beispiel dann auch eine ganze A-Schallplatte sozusagen.
Genau.
Ja, von dem Doppelalbum, alles klar.
Ja.
Ich bleibe, glaube ich, in einem ähnlichen Jahr. Du glaubst, Amalgama ist 69, ne, so um den Dreh. Also jedenfalls,
um den Dreh ist immer gut.
Genau.
Ja.
Um den Dreh. Ich glaube, bei mir auch um den Dreh. Das ist 68. Das ist der eiserne Schmetterling.
Oh.
Iron Butterfly.
Richtig.
Iron Butterfly mit ihrem phänomenalen Album In a Garda da Vida.
Ja.
Ich glaube, einer der wenigen oder das erste Mal oder einer der bekanntesten, frühesten Male, in dem In the Silent Way oder so, Miles Davis hat das ja schon früher gemacht, aber in der Popmusik, Rockmusik, ein Stück auf einer Albumseite war schon eher selten und die haben das mit Inagada da Wiener gemacht. Mhm. Ich glaube, das dauert 18 Minuten. Mhm. Es ist ein irres Stück, einmal gehört, nie vergessen, in vielen Filmmusiken vorgekommen. Und die andere Seite kann man eigentlich bis auf, ich würde mal sagen, My Mirage, das ist ein Titel, der von einem ganz netten Offbeat lebt, aber ansonsten eigentlich komplett vergessen.
Kann man, ja.
Ne? Und, aber da wir ja auch wahrscheinlich viele Hörer haben, die so früh in die 60er selten zurückgehen, dachte ich mir, spielen wir mal kurz an. Also der bekannte Inagada da Wieder Riff.
Gerne.
Der sollte mal kurz hier vorgespielt werden. Ne?
Gerne.
You know that I'm loving you. In a God of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true. Oh, won't you come with me.
Ja, da müssen wir leider schon wieder raus.
Ja.
Unsere GEMA Gebühr lässt es nicht. Ja, ernsthaft lachen, ist aber leider Gottes so.
Wie immer, ja. So traurig, wenn man Stücke, das kommt bei mir im Rahmen unserer Fragen auch nochmal vor, dass man Stücke, weiß ich nicht, nur sekundenlang hören kann, die man aber eigentlich über Minuten, also bis hin zu 20 Minuten, hören müsste, um sie zu verstehen.
Ja, genau.
Und jeder, sage ich jetzt mal von den jüngeren Zuhörern, der dieses Stück nicht kennt, kann sich jetzt nicht vorstellen, was sich da noch entwickelt, wenn man das bis zu Ende
schön,
hört.
Ja.
Fantastische Nummer. Ja. Du kennst auch diese kleine Anekdote, warum die Platte so heißt?
Nein, bitte erzähl.
Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie hält sich hartnäckig.
Ja, erzähl.
Das Stück sollte eigentlich anders heißen. Und zwar In the Garden of Eden. Die Band war aber zusammen im Studio und man hat vielleicht etwas zu viel getrunken und auch zu viel geraucht. Und einer von denen sagte dann den Titel mit dicker Zunge, und meinte aber In the Garden of Eden. Und das fanden die anderen so lustig und dann haben sie es übernommen.
Sehr schön. Wunderbare Anekdote. Klasse. Sehr schön. Ja, wir kommen zur nächsten Frage. Auch eine super Frage. Und zwar Frage 3. Welche aktuelle Platte, Achtung, aktuell, ne? Welche aktuelle Platte einer deutschen Band oder Interpretin würdest du einer fremdländischen Freundin empfehlen? Ja? Hau mal raus, was hast denn du da?
Da kann ich dir relativ schnell drauf antworten. Keine Ahnung. tatsächlich, Raoul, ja. Weil ich beschäftige mich nicht sehr oft mit deutschen Bands und wenn, dann sind die aus den 70er Jahren oder so.
Neue Deutsche Welle aber ist noch drin bei
dir. Naja, also Can und deutsche Elektronik und solche Sachen. Aber von aktueller deutscher Musik hab ich wirklich keine Ahnung, ich wüsste es nicht.
Okay, ja gut, ich hatte das, weil du sagst ja immer, nach 1990 wird bei dir schwierig.
Da fällt ein schwarzer Vorhang. Ja,
ja, nee, da bin ich, da möchte ich doch hier drauf antworten. Ich habe übrigens, die Frage ist von French Vinyl Addict und wenn die Franzosen mit dem Boot sind, das wissen wir ja selbst auch, dann wird es immer gut. Ich finde das toll, dass wir hier die German Vinyl Challenge erweitern. Ich befürchte nur, er wird diesen Podcast nicht hören, aber großes Lob und ganz toll, dass du mitmachst. Ich möchte die Frage folgendermaßen beantworten. Also ich hätte jetzt spontan, wenn nicht die Betonung auf aktuell gewesen wäre, gesagt Blumfeld. Ich finde die zwei ersten Blumfeld-Alben, früh 90er, Fantastisch, Ich-Maschine zum Beispiel, haben wir auch schon des Öfteren hier drüber gesprochen, ist aber ja nicht aktuell. Und dann hätte ich sogar noch Hildegard Knef gesagt.
Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig
Die finde ich aber auch ganz hervorragend. Die habe ich auch überhaupt erst durch die Streaming-Dienste kennengelernt. Ich hätte mir vorher nie eine Hildegard Knef CD oder sonst was gekauft, muss ich sagen. Ja. Ganz, ganz toll. Aber nein, ich habe was Aktuelles gefunden und zwar möchte ich gerne, es gibt ja drei deutschsprachige Länder in Europa, deswegen möchte ich das gerne auch aufsplitten. Wir fangen an mit Deutschland, fällt mir auch schwer, irgendwie was Originelles, Nettes und Aktuelles zu finden, aber da bin ich ganz lokal patriotistisch und zwar sage ich Annemai Kantereit aus Köln. Mhm. Die gibt es seit, heißt, ach die, heißt, oder nein, heißt, keine
das
Ahnung.
Das heißt einfach, dass ich keinen einzigen Titel von denen kenne.
Barfuß am Klavier oder so?
Ich weiß, dass es die Band gibt, okay. Aber ich habe mich nie mit ihr beschäftigt. Okay.
Also jedenfalls eine Kölner Band, die mit ihrem Debütalbum für Furore gesorgt haben und die jetzt auch noch dabei sind, auch mit ähnlich guten Platten, uns alle versorgen. Und wer Tommy gerade in der Live-Version kennt als Kölner, dem werden Tränen über die Becken laufen. Jeder, der das Stück kennt, wird wissen, was ich meine. Die finde ich sehr originell, sehr, sehr stark. Ein unglaublich toller Texter und Sänger dabei. Das ist für Deutschland mal eine Meldung aus Österreich. Da schließe ich mich den Kollegen Vinyl and the Wolf an, aus selbst Österreicher mit einem sehr großen und breiten Instagram-Kanal und der auch bei Timo im Podcast-Team ist, der hat mir mal auf meine Frage hin geantwortet, My Ugly Clementine. Es ist eine Indie-Band, ich glaube sogar sind Wiener, nur Damen, sehr schräg, sehr originell, finde ich super. Die Kollegen unseres Podcasts Love is Noise haben sich dieser Empfehlung auch angeschlossen und das machen wir jetzt hier auch. Also Österreich, unbedingt mal Empfehlung My Ugly Clementine, wer Indie-Rock mag. Ja, und mein Höhepunkt ist in der Schweiz tatsächlich eine der für mich drei großen aktuellen Singer-Songwriterinnen. Das ist immer schwer. Writerinnen. Ja, genau. Und zwar, ich liebe Laura Marling, ich liebe Feist und für mich die dritte große Nummer ist Sophie Hunger. Auch noch nicht, wahrscheinlich nur durch diesen Podcast hier, ne? Weil ich habe sie schon öfter erwähnt. Ich finde die Sophie Hunger ganz herausragend gut. Sie singt auf Englisch, sie singt auf Deutsch, sie singt auf Schweizerdeutsch. Sie macht auf ihrem letzten Album verstärkt elektronische Musik, wo ich nicht so ein großer Freund bin. Ich möchte gerne zurückgehen auf das Album Monday's Ghost und zwar das Stück Walzer für Niemand.
Setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, Hand unters Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was wäre ich geworden, gäbe es dich nicht, meine gesammelten Werke. Bitte sehr, alles gehört.
Wir müssen leider raus, es tut mir leid. Kann man alles nur als Teaser verstehen, um euch neugierig zu machen. Sophie Hunger für mich eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung, wer sie noch nicht kennt.
Ich kann jetzt, nachdem ich dir zugehört habe, doch noch was beisteuern. Oh. Und zwar hat mir ein guter Freund erzählt, dass er am letzten Wochenende in Paris gewesen ist und da eine neue deutsche Punkband gesehen hat und sehr begeistert war. Und ich kann nicht viel dazu sagen. Der Name der Band ist Uniporn. Uniporn aus Köln, die er in Paris gesehen hat. Vielleicht möchte jemand da weiter nachforschen. Neuer Punk aus Köln, Uniporn.
Okay. Die nächste Frage. Die nächste Frage kommt von Guidos Plattenkiste. Auch herzlichen Gruß. Frage 4. Hast du eine Platte, auf der entweder drei Gitarristen, zwei Schlagzeuger oder vier Vokalisten am Start sind? Mhm. In Klammern kein Orchester und kein Chor. Mhm. Hank.
Da musste ich drüber nachdenken und mir ist ehrlich gesagt nicht viel eingefallen. Ob ich eine Platte habe, die diese Kriterien erfüllt, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass meine Freundin eine Platte besitzt. Und zwar von Crosby, Stills, Nash & Young. Und da weiß ich zumindest, dass da der mehrstimmige, vielstimmige Gesang eine große Rolle spielt, dass sie alle singen, und zwar gleichzeitig. bin jetzt kein großer Kenner der Band, aber das würde mir jetzt spontan einfallen.
Ja gut, okay, mit Young sind sie dann noch vier, ja, okay, ja. Clevere
Antwort. Hab ich so hingebogen. Ne?
Clevere Antwort, meine Antwort ist genauso clever. Welche berühmte Classic Rock Band hat drei Gitarristen? Es sind die Eagles.
Ach so.
Also insofern da auch wieder durchaus einer der großen Bands der 70er überhaupt. Ich fand sie am Anfang immer eher etwas süßlich, aber ich habe sie erst später zu schätzen gelernt. Und zwar dann, wenn man nicht Greatest Hits 1 und 2 hat, was ein bisschen unoriginell ist, trotzdem extrem erfolgreich auf Vinyl, beide 1 und 2, ich glaube unter den Top 15 seit Jahrzehnten, dann nehme ich tatsächlich dann das Album Hotel California.
Ja.
Ist ein immer noch tolles super Album, das wäre meine Antwort auf die Frage.
Ein Dauerbrenner.
Ein Dauerbrenner. Wir kommen zur Frage 5. Und zwar ist die von Hi-Fi Anonym. Mhm. Hast du eine Live-Platte, die auf einem Konzert in Klammern beziehungsweise während einer Tournee, Klammer zu, aufgenommen wurde, bei dem du dabei warst? Verrate uns, woran du dich besonders gut erinnerst. Hank.
Ja, das ist ja, ne, da fällt einem ja sofort ein, das, woran man sich erinnert, da ist man ja dann nicht dabei gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich war auf verdammt vielen Konzerten, aber ob da jemals live aufgenommen wurde, entweder habe ich das nicht mitbekommen oder ich weiß es einfach nicht. Also kann ich jetzt so auch nicht beantworten. Okay.
Von mir auch eine Lehrmeldung. Habe ich nichts zu, kann ich auch nicht beantworten. Dann gehen wir direkt zur Frage 6. Von Vorhang auf, sehr spezielle Frage. Kannst du aus Schrott Gold machen? Präsentiere uns eine Platte, die dir nicht gefällt, so als wäre sie super toll, Hank.
Also auch wenn das jetzt für unsere Zuhörer langsam langweilig wird, aber auch darauf habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ich von mir auch eine Lehrmeldung, aber Querverbindung zu einer unserer letzten Folgen, die heißt Ich lieb dich nicht.
Okay.
Da warst du mit dabei.
Da war ich dabei?
Ja.
Ich lieb dich nicht.
Ich lieb dich nicht.
Hilf mir auf.
Da habe ich doch Bands genannt, unter anderem Kiss und so, und euch gefragt, was ihr davon haltet.
Tatsächlich.
Da hast du diese wunderbare Anekdote erzählt über Frank Zappa. Du hast dich mit jemandem getroffen und der war David Bowie-Fan und du Frank Zappa und ihr habt euch dann so zerstritten und niemanden danach getroffen. Jetzt klingelt es.
Ja.
Wie alt warst du nochmal?
Ich hab's vergessen. Das stimmt, ja, genau.
Ich habe gerade geguckt, das war die Folge 112. Also
so.
Kannst du gerne nochmal.
Die 112.
Die 112, natürlich. So weit bist du noch nicht.
Ich bin noch bei 15.
Sehr schön. Wunderbar. Schnell weiter. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Die Frage 7, die kommt von Malthead und die heißt: Welches Album hast du in verschiedenen Formaten und warum?
Das kann ich beantworten. Und zwar habe ich, so viel ich jetzt mich wiederum erinnere, alle Studioalben von Roxy Music als Vinyl und auch als CD zu Hause stehen. Also das ist ja mit verschiedenen Formaten gemeint,
ja,
oder?
Ja, genau.
Ja, das kann ich sagen, ja. Ja.
Ja, bei mir ist die Antwort ähnlich. Also ich habe in den 70er Jahren Platten gekauft. Ich bin dann tatsächlich in den 90er Jahren auf CD umgestiegen, habe da mir wieder meine Schätzchen, Stichwort Beatles und Co. gekauft. Bin dann Ende der Nullerjahre, also das heißt 2009, 2010, auf MP3 umgestiegen, habe mir dann nochmal MP3-Alben geholt, die ich eigentlich schon als CD hatte,
ja.
Weil das einfach cooler war und ein iPod vorspielen und sowas. Und ja. 2017 bin ich mal in den Platten wieder unterwegs, also kaufe ich mir wieder Sachen, die ich vielleicht irgendwann mal als MP3 oder als CD oder als Platte hatte. Also insofern, ja, auf jeden Fall und das nicht wenig. Die Frage 8 von Vinyl und mehr. Welche Schallplatte hörst du am häufigsten mit deiner Partnerin, deinem Partner oder deinen Freunden, Hank?
Ja, auch wieder so eine Frage. Also kann ich dir jetzt ad hoc nicht beantworten. Liegt aber auch daran, dass ich Musik in der Regel alleine höre. Also meine Freundin hört andere Musik als ich und wir haben da auch wenig Überschneidungen. Kann ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt eine Platte unbedingt immer wieder gerne zusammenhören.
Muss ich ähnlich rückmelden, also meine Frau, die ja hier auch schon mal aufgetreten ist und in unseren Reels auftritt, kommt eher aus dem deutsch-poppigen Bereich. Sie hört durch mich viele andere Sachen und einiges weniges findet sie dann von gut, Stichwort Tom Waits oder so, erkennt sie dann. aber das ist eher geringe Schnittmenge. Umso überraschter war ich, dass wir tatsächlich Ende letzten Jahres, habe ich ein Album aufgelegt und sagte, oh, was ist denn das? Das ist ja ganz gut. Und das haben wir dann noch öfter gehört. Das war das und ist das aktuelle Peter Gabriel-Album. Mhm. In Out, also I.O.
Na, immerhin.
Wir kommen zur Frage 9 von Andy Vinyl. Hast du ein reguläres Album einer Band oder Interpretin, das in verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Cover-Varianten erschienen ist?
Ja. Ja. Ah. Möchtest du wissen, welches?
Ich möchte gerne wissen, welches, ja.
Das ist einmal The Man Who Sold the World von David Bowie. Ja. Das gibt es in zwei verschiedenen Cover-Versionen. Die erste, die eigentliche, da ist David Bowie abgebildet wie eine Film-Diva auf einem Sofa liegend. Wurde von irgendwelchen Leuten als zu sexistisch angesehen und ich glaube, die US-Ausgabe ist dann mit einem anderen Cover erschienen, auf den eine ganz normale Rock'n'Roll-Pose eingenommen wird von Herrn Bowie. Das ist die eine. Die andere ist von The Cure und das ist die Three Imaginary Boys, die dann aber auch nochmal, ich glaube auch wieder in den USA mit anderem Cover und auch mit einer anderen Titelliste, einer ähnlichen Titelliste erschienen ist und das ist dann die Boys Don't Cry.
Ah ja.
Das ist aber im Prinzip das gleiche Album.
Hast du auch in unserer letzten gemeinsamen Folge erwähnt.
Richtig.
Ne? Kannst du dich an die noch erinnern?
Folge 475, Minute ja. 30.
Genau das.
Ja.
Wunderbar. Es leuchtet. Mhm. Ja, sehr schön. Bei mir gibt es eine Lehrmeldung. Habe ich nichts. Oh. Nein, kann ich nichts zu sagen. Mhm. Frage 10.
Ja.
Auch wieder eine schöne Frage von Secrets on Vinyl. Welche eine Platte, die du als Jugendlicher gekauft hast, würdest du niemals weggeben?
Ganz klar, die erste von mir jemals gekaufte LP und das war Deep Purple in Rock, die ich auch immer noch habe und jetzt auch gerne dann, damit mal wieder ein bisschen Musik in unsere Show kommt, einen Titel aus der LP hören möchte.
Willst du denn vielleicht uns auch verraten, welchen Titel wir hören?
Unbedingt, mein lieber Raoul. Und zwar Speed King vom Album Deep Purple in Rock. See me fly.
Ja, ich sehe dich am Himmel entlang schweben. Ja. Hammertitel.
Ja, Hammerplatte immer noch.
Tolle Sache.
Wie gesagt, ja. meine tatsächlich allererste selbst gekaufte.
Es geht damals. Sehr viel schlechter, ja.
Ja, es geht schlechter. die gebe ich nicht her, ne? Natürlich nicht.
Ja, toll. Ja, ja ich bin etwas später unterwegs, das an Betracht der Tatsache, dass zwischen uns ein kleiner, zarter Altersunterschied ja auch besteht.
Von wenigen Wochen.
ich gehe tatsächlich in das Jahr 79, 80 und zwar habe ich meine ersten selbst gekauften Alben, das war noch, ich weiß noch, in Wien im Plattenladen an der Kärntnerstraße mit meiner Mama an der Hand und es war super aufregend, ich weiß das noch wie heute. Zwei Alben, und zwar das Melt-Album von Peter Gabriel, das war sein drittes Solo-Album, glaube ich, und damals entsprechend aktuelle Album von Genesis, Duke. Das Melt-Album von Peter Gabriel ist ein Klassiker, auch ich glaube, ein Kate Bush-Titel ist da auch drauf oder eine Kollaboration. Ein Klassiker, Games Without Frontiers oder auch Beko oder so, haben wir auch schon mal öfter drüber gesprochen. Mhm. Und Duke in der Diskografie von Genesis eher unbekannt. Das ist schon natürlich mit Phil Collins als Sänger, wovor es dann richtig krachend losging, 83, 82, 83 mit ihren großen, richtigen Pop-Hits. War Duke und Abacab die Alben, die noch so ein bisschen diese späte Prog-Phase, sage ich mal, hatten. Ich finde das Album trotzdem toll, gefällt mir bis heute. Und die zwei Alben habe ich auch original noch, da würde ich nie, never, ever weggeben.
Gut.
Mhm. Danke.
Gut, Raoul.
Genau, Frage 11 ist von Guido, der Vinyl-Junkie. Welche Platte hast du auf einem Konzert gekauft und vor Ort von einem Bandmitglied signieren lassen?
Ja, und kann ich darauf antworten, wenn auch nicht im Sinne der Frage, denn es war nicht auf einem Konzert, sondern, und jetzt kann ich ein bisschen angeben, ich war mal bei Dieter Meier zu Hause.
Yellow,
Dieter Meier.
Zu Hause.
Will jetzt nicht darauf eingehen, was das war, war eine Produktionsgeschichte.
Beruflich bedingt.
Da hat mir der gute Dieter Meier von Yellow ein Album geschenkt und auch signiert.
Willst du auch verraten, welches Album das war?
Ja, das war das Album New Mix in One. Habe ich immer noch.
Schön. Ja. Sehr schön. Ja, ich muss leider komplett passen bei dieser Frage, kann ich nicht beantworten. Mhm. Wir kommen wieder zu einer tollen Frage, wie ich finde, die ist zufälligerweise auch von uns. Was mit Rock und Vinyl? Die Frage lautet, welches Album legst du auf, wenn du schlimmen Liebeskummer hast oder schlimmen Liebeskummer gehabt hast früher mal?
Na, so eine romantische Frage kann natürlich nur von uns kommen und kann ich auch beantworten. Und zwar, also gehabt habe damals den Liebeskummer, als mich meine damalige Freundin verlassen hat, weil sie, also die war aus München und wir lebten in West-Berlin. West-Berlin, können sich vielleicht noch welche daran erinnern, die Insel West-Berlin. Und ich glaube, das war nichts für sie. Sie wollte einfach wieder zurück nach München und ich konnte sie nicht halten. Und sie ging und ich hatte damals das Album The Night Fly von Donald Fagen auf dem Plattenteller liegen, Steely Dan, Mastermind.
Ja. Tolles Album.
Wunderbares Album und das habe ich damals in meinem Kummer sehr oft gehört und würde jetzt auch gerne einen Titel daraus spielen.
Eine schmerzvolle Reise zurück in die Vergangenheit.
Ja, ich habe es überwunden, aber ich höre es immer noch wahnsinnig gerne. Das ist Ruby Baby von Donald Fagen.
Sein erstes Soloalbum, ne? Ein absoluter Klassiker mit einem ganz ikonischen Cover auch.
Muss man haben, genau. Raoul, sie hieß nicht Ruby, sie hieß Conny. Conny, wenn du das jetzt hören solltest, hier ist Hank. Du hast mir das Herz gebrochen. Ein bisschen jedenfalls. Okay,
gut. Aber alles Gute. Ist ja wieder zugeklebt, ne? Zusammengeklebt. Ja, alles ist ja wunderbar. Du strahlst ja jetzt. Ja, sehr schön. Also ich bin ja großer, also man darf ja doch durchaus sagen, dass Didi denn einer der Signature-Bands unseres Podcasts ist, ne? Wo wir uns alle drauf, Stefan, der kommt noch, der findet noch wie bei XTC seinen Weg, mit verbinden können. Eine herausragend wichtige Band der 70er. Und tatsächlich die Solo-Alben von Donald Fagen, dem Kopf, dem Sänger von Steely Dan, zumindest dass dieses Album genauso herausragend, ne? Auch 1980 erschienen, ich glaube zusammen mit Gaucho in dem Jahr. Und ich, so viel ich weiß, war dieses Nightfly-Album eins der Alben, was lange als Hi-Fi-Referenz für Anlagen galt. Ne?
Großartige Aufnahme.
Sound, ja.
Irre. Und All Killer, No Filler trifft da auf jeden Fall zu.
Auch zu, ja, wunderbar. Mhm. Ja, gut, dann komme ich dran. Ja, also ich fand, die Frage ist mir spontan eingefallen, allerdings bei der Antwort dachte ich, ups, was sagst du denn jetzt genau? Als ich bin jetzt über 20 Jahre glücklich verheiratet, ne? Aber auch mal unglücklich verliebt und so, gab es insbesondere zwei Titel, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Das eine ist ein Soundtrack zu dem Film 1984, diese Orwell-Verfilmung mit dem Stück von den Eurythmics. Die haben dann den Titel Julia beigesteuert, eine lange Ballade, die hat mich zu Tränen gerührt. Ich hatte die auch als EP, glaube ich. Ein ganz hervorragendes Stück. Das andere Stück, was mich sehr berührt hat in traurigen Zeiten, war von mir der Hoch- und auch hier schon des Öfteren vorgestellte David Sylvian, der einer von den Kult New Wave Postpunk Bands Japan, der Kopf und Sänger davon, David, hat ein erstes Soloalbum Mitte der 80er rausgebracht, das hieß Brilliant Trees. Da habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, das geht ihr so ein bisschen schon in Richtung Ambient, und der Titeltrack von diesem Album Brilliant Trees, das ist der letzte Titel auf der zweiten Seite. Auch sehr elegisch, sehr lang, mit einem extrem langen Intro, bis dann der Gesang ansetzt. Das hat mich immer gekillt. Also, das sind die emotional sehr bewegenden Songs, aber ich möchte gerne so ein bisschen auch Horizont erweitern, hier unterwegs sein. Stefan hat ja vor kurzem den ersten Schritt gemacht und klassische Musik vorgestellt. Ich möchte mich da anschließen und auch ein klassisches Stück vorspielen, was ich in vielen, vielen Filmen mitbekommen habe. Ich wusste aber nie genau, was ist denn das? Mhm. Und habe vor kurzem dann nochmal, ich steige jetzt in die Welt der Podcasts, klassische Podcasts. Einer gibt es, einen ganz tollen, der nennt sich WDR Meisterstücke, wo dann für so Deppen wie mich, sage ich mal, in 13 Minuten klassischen Komponisten und Musik auf witzige Art und Weise erklärt wird. Ich suchte die im Moment, ich finde die ganz toll. Und da war auch dieses Stück Thema. Und zwar ist das von einem, wahrscheinlich der wichtigste große englische Komponist des letzten, klassische Komponist des letzten Jahrhunderts, Samuel Barber. Und das Stück, um das es geht, das ist Classic Mainstream, muss man wirklich sagen. Strings for Adagio. Nickst du, weil du es kennst, oder bist du nur höflich?
Ich bin vor allen Dingen höflich.
Nicht verkehrt. Ja, das ist eine sehr berührende Movement aus, ich glaube, einer seiner Symphonien, was extrem populär geworden ist, unter anderem, weil Toscanini das uraufgeführt hat, 38, 39. Und seitdem ist es ein Renner, und es hat sich so festgesetzt in der Kultur, dass es sogar auf, oder deswegen unter anderem, weil es auf der Beerdigung von JFK gespielt wurde, von Albert Einstein gespielt wurde, oder auch von amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Und die BBC hat vor kurzem eine Umfrage gestartet, was ist das traurigste Stück überhaupt, und da war das auf Nummer 1.
Okay. Ich hole schon mal die Taschentücher.
Ja, Liebeskummer ist ja nur noch eine traurige Angelegenheit. Man muss ja nicht direkt sterben, aber so ein bisschen in Wehmut suhlen ist schon ganz okay. Und das ist der Soundtrack dazu. Wir hören kurz rein.
Wunderbar. Thank you.
raus. Das war eine Aufnahme mit Dirigent Leonard Bernstein und dem New York Philharmonic Orchestra. Ich kann nur, wen das irgendwie was jetzt gesagt hat, nur empfehlen, hört es euch ganz an.
Ich fand's jetzt auf Anhieb auch klasse, sehr episch. Ja. Könnte ich mir auch super in einem, also mir kamen gleich wieder Bilder in den Kopf von einem Western-Film, mit großen Aufnahmen, Arizona und so weiter. Fand ich toll.
Ja, danke. Also es gibt immer wieder Stücke, die man so nebenbei hört und irgendwann immer wieder denkt, wow, das ist aber, also jetzt was klassische Musik angeht, ich versuche mich da immer reinzuarbeiten, aber bei dem hier, das hat gesessen. Also insofern super. Meine Antwort auf unsere Frage.
Wunderbar.
Nummer 12. Wir kommen zur Frage 13. Welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst von Nadelneu? Der Vinyl-Podcast mit Max und Flo. Viele Grüße auch.
Welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst? Ganz klar.
Ja, ich weiß.
Nevermind the Bollocks von den Sex Pistols.
Ach so, ich dachte, du meinst das Bananenalbum wieder.
Nein, das ist nicht alles das Bananenalbum. Wie gesagt, Nevermind the Bollocks, großartige grafisches Cover, sehr farbenfroh, sehr, also es springt einen direkt an, es springt ins Auge. Tolle Arbeit, ich weiß jetzt aber leider gerade nicht, von wem es ist.
Ja, aber hat jeder, glaube ich, dicke schwarze Letter, ne? Auf gelbem Hintergrund, ne?
Gelb-rot, alles in knalligen Farben, ganz tolles Cover.
Ja, wunderbar. Ja, ich habe mir, ich möchte nicht wieder mit den Beatles ankommen, aber mit einer anderen Band, die wir hier des Öfteren nennen, und zwar tatsächlich Ecstasy. Viele der Ecstasy-Cover-Alben, du hast mir sogar mal eins gemalt, was hier hinten an der Wand hängt, sind ikonenhaft, sind klassisch, sofort zu erkennen.
Vor allen Dingen dieses entsprechende von Drums and Wire.
Ja, genau, was du gemalt hast. Ich möchte, also teilweise sogar so bekannt wie zum Beispiel das Cover von English Settlement, dass die Leute aus Uffington dann das auf ihrem Hügel nachgebaut haben, das Uffington White Horse, haben die wegen English Settlement XTC nachgebaut. Das ist echt eine verrückte Sache.
Ich glaube, Stefan fährt auch einmal im Jahr dahin, um sich das anzuschauen, oder? Um dieses
Pferd sich anzugucken, ja. Nein, XTC durch die Bank originelle Cover und für mich ist das Kunst. So, Punkt. Wir kommen zur Frage 14. Mhm. Die ist von Vinyl Addict oder Vinyl Addict. Welche deiner Schallplatten war am schwierigsten zu erlegen? Die Jagd nach welchem Schatz gestaltete sich am schwierigsten?
Tor. Physik nicht. Also, kann ich nicht sagen. Also, ich hab jetzt keine Platte irgendwie, dass ich nach Amerika fahren musste, um die da,
genau, Grüße an Soul Disco, die uns die Story mal erzählt hat.
Genau, ja. Habe ich leider nicht, nee, also ich hab die alle bekommen, so wie ich sie wollte.
Ja, ich habe da auch eine Lehrmeldung, kann ich leider auch nichts, einfach online bestellt oder im Plattenladen gewesen, wie vor kurzem wieder.
Ganz profan, ganz Flohmarkt, Trödelladen, keine Ahnung, irgendwo wurde ich immer fündig, ja.
Wir kommen zur nächsten Frage, Frage 15, und zwar von Tonkunststube bzw. -Mini-Klangwunder. Frage 15 lautet, welche Schallplatte in deiner Sammlung hat das früheste Release-Datum und wie ist die Geschichte dazu? Hank. Super Frage, ich musste allerdings dreimal drüber lesen, bis ich sie richtig verstanden habe.
Ja. Ich kann sie auch ganz profan beantworten. Ich glaube, mein frühestes Release-Datum ist aus dem Jahre 1967, also jetzt noch gar nicht so wahnsinnig alt. Und das ist eine der Platten, die ich damals mir gekauft habe. Und das ist die erste von den Doors, die einfach auch nur The Doors heißt.
Ah, ja. Ja,
von 67.
Kultalbum, ja. Kult. Also genau, ich habe die Frage erstmal so verstanden von den Alben, die ich mir aktuell gekauft habe, die damals released, also veröffentlicht worden sind. Das wäre tatsächlich dann natürlich die eben erwähnten Gable und Genesis Alben, das war so 79, 80. Aber ich habe da nochmal genauer geguckt und welches der Alben, die ich im Plattenschrank stehen habe, ist am frühesten veröffentlicht worden. Und zwar habe ich es nur als Repress, nicht als Original. Da bin ich dann tatsächlich auf ein Album gestoßen, als ich 2017 meine Plattensammlung wieder habe auferstehen lassen. In jeder Plattensammlung oder gut sortierten Plattensammlung muss es Jazz geben. So. Und dann habe ich natürlich auch nach Jazz-Alben geguckt und habe dann bin dann früher oder später auf die großartige Billie Holiday gekommen und habe mir dann ein paar Billie Holiday-Platten gekauft. Unter anderem dieses Album, das heißt Billie Holiday Sings, also singt, sings, sie singt, singing, sings.
Also sie singt nicht im versinkt,
ja.
Sie versinkt nicht, sie singt.
Ja. Ja, und das Album ist aus dem Jahr 1952. Es gilt als ihr erstes richtiges Album mit ihren eigenen Stücken. Und vorher gab es nur Kompilationen, aber kein richtiges Album. Und insofern ist das meine Antwort. Und da das so ein tolles Album ist und Billie Holiday so eine tolle Sängerin, habe ich mir erlaubt, ihr nochmal ein bisschen Musik nachzuschieben. Und zwar ist hier ein Titel drauf, den ich kannte ich nur bisher in Coverversion, habe dann erst gemerkt, das ist ein Billie Holiday Original. Das ist You Go To My Head.
And you linger like a haunted refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my like a sip of sparkling Burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker.
Ja,
ja.
Damit wären wir in der Rotwein-Dicker-Sessel abends schön mal Musik hören. Ecke angekommen, toll, also
ja.
Gefällt mir super.
Billie Holiday, auch ein absolutes Muss, meiner Ansicht nach, in jeder Plattensammlung. Ja, wir machen weiter. Die Frage 16, auch eine super Frage von Sammy Erleben, um die: Welche Platte hat dich in eine komplett neue Welt entführt und damit dein Leben bereichert? Was für eine Frage.
Ja. Was für eine Frage kann ich auch ziemlich genau beantworten. Und zwar war das der Tag, an dem ich sie zum allerersten Mal gehört habe. Damals in unserer Diskothek, so hieß das früher, als wir jung waren. Und der Titel gespielt wurde und ich dachte, wow, was ist das denn? Sowas habe ich noch nie gehört, das will ich jetzt immer haben. Und der Künstler hieß David Bowie.
Und ach nee.
Das Album heißt Station to Station. Und das hat tatsächlich meine Hörgewohnheit, die ich bis dahin hatte, vollkommen auf den Kopf gestellt und hat mich zu einem bis heute andauernden Fan von David Bowie werden lassen. Und das Stück, was wir uns anhören, sollte eigentlich Station to Station das Titelstück sein. Das können wir nicht machen, Raoul. Das Stück ist an die zehn Minuten lang, hat ein unglaublich langes Intro. Das muss man sich alles anhören. Das können wir hier in unseren Sekunden nicht rüberbringen.
Ja.
Aber es gibt ein anderes Stück auf dem Album und das ist TVC 1-5. She go right in my mind. Und?
Sehr schön. Ich muss gestehen, Station to Station ist bei mir nur noch nicht so richtig angekommen. Ich habe mich eher auf die früheren Alben konzentriert. Und was ist das für ein, ist das ein Lächeln oder ist das?
Nein.
Ist ein wohlwollendes Nicken, ja?
Absolut.
Also, ich muss das Album noch entdecken, wollte ich damit sagen.
Das ist ja, also die Geschichte Bowies ist ja so großartig, dass wir tatsächlich mal ein Special darüber machen sollten. Und dann sprechen wir auch ausführlicher über diese Geschichten. Station to Station ist für mich eins der besten Alben von David Bowie. Es gibt noch ein paar andere, die ähnlich toll sind, aber all die frühen Sachen, die du erwähnst, sind sowieso gut. Wird nach, und jetzt fangen wir schon an, über David Bowie, über das Special zu reden. Danach ging er nach Berlin und brachte die drei Alben der Berlin-Trilogie heraus. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Mhm. Aber das war damals mein Türöffner für David Bowie.
Sehr schön. Ja. Ich habe auch eine Antwort parat zu der Frage. Und zwar habe ich nicht lange überlegen müssen. Es ist tatsächlich kein Rock-Pop-Album. Es ist ein Album, was ich auch erst vor kurzem kennengelernt habe. Aber wenn man so ein bisschen die Geschichte erkennt an die Zeit, kann man ungefähr erahnen, was das damals für ein epochales Album gewesen sein muss, was die Grenzen zwischen Jazz und Rock aufbricht, von einem der größten Köpfe überhaupt der Jazzmusik. Auch wenn ich das Album noch lange nicht begriffen habe, immer wenn ich es auflege, denke ich, das ist größer als du. Also das ist größer, als du je verstehen kannst. Das macht es so unglaublich reizvoll und auch das Cover ist entsprechend fantastisch. Und ich weiß nicht, ob du ahnst, was es ist. Es ist tatsächlich Bitches Brew von Miles Davis, wo er zum zweiten Mal nach In a Silent Way, glaube ich, ich bin kein großer Miles Davis-Fan, aber das weiß ich, angefangen hat in den Jazzrock oder vielleicht sogar den Urstein für Jazzrock zu legen und deswegen dieses Album.
Mhm. Bin gespannt, weil ich persönlich mit Jazzrock ein bisschen Probleme habe, weil es für mich weder Rock noch Jazz ist. Also ja, ich bin da gerne, da trenne ich gerne. Also entweder ich höre Rock gern, ich höre auch Jazz gern, aber diese Mischebene ist nicht so meins.
Ja, okay. Ja, deswegen, ich habe mich sehr auf die Formulierung neue Welt, ne? In eine neue Welt und Jazz ja und Rock ja. Und diese Kombination war für mich eine neue Welt. Und dann hören wir da mal kurz rein. Und das wird dann auch der letzte Titel sein, den wir hier vorspielen. Zumindest nicht die letzte Frage, aber der letzte Titel.
So
sieht's
aus.
Yes. Ja, wir müssen hier raus. Das ist absoluter Wahnsinn, in ein 20-Minuten-Stück
50
Sekunden rauszusuchen.
Problem haben wir öfters, ja.
Das ist so hirnrissig, aber wir versuchen es. Jedenfalls, Betonung, komplett neue Welt. Das war für mich die Art und Weise. Ich habe es immer noch nicht ganz begriffen. Ich merke das nur, das ist total aufregend, was sie da machen. Insofern ist das meine Antwort auf die Frage.
Auf jeden Fall eine gute Antwort.
Oh. Danke. Ja, wir kommen zur Frage 17 von Moshpit Passion. Liebe Grüße. Mhm. Welche Platte ist dein Lieblingsbootleg oder Counterfeit?
Kann ich sagen, und zwar ist das von der Band Body Count. Body Count ist auch der Titel der ersten Platte von Body Count. Eine Band gegründet von dem Rapper Ice-T. in 1990 eine Mischung aus Hip-Hop-Elementen mit Heavy Metal und Hardcore-Punk und sehr politisch aus den Ghettos von South LA entstanden, eine sehr wütende Abrechnung mit der Situation von schwarzen jungen Menschen, die in Los Angeles riesige Probleme haben mit rassistischen Polizisten. Und ich habe eine Ausgabe dieser Platte, die damals, als sie erschien, noch den Titel Cop Killer beinhaltete, der dann auf den Index kam. Es gibt nicht allzu viele Ausgaben dieser LP, auf der noch dieser Titel vorhanden ist. Ich habe eine, und zwar eine polnische Pressung von Body Count mit dem Titel Cop Killer. Mhm. Ist so nicht mehr zu bekommen.
Okay, interessant. Mhm. Ja, ich muss passen. Ich habe da keine Antwort zu.
Kann ja mal passieren.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Das ist die Frage 18. Mhm. All Killer, No Filler. Ja. Auf welchem Album gibt es nur gute Songs? Auch eine tolle Frage von unseren lieben Kollegen vom Podcast Plattenpanorama. Grüße gehen raus. Und Antwort geht jetzt auch raus von dir, Henk, bitte.
Ja, da mache ich es mir ganz einfach. Da nehme ich einfach Alben, die wir heute besprochen haben. Und zwar Andy Warhol von Velvet Underground. Station to Station von David Bowie und The Night Fly von Donald Fagen. Alle drei Platten sind durchgehend gut.
Ja, sehr schön. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe eine Platte genommen, die mir spontan als erstes eingefallen ist, ohne groß drüber nachzudenken. Ein Album, typisches klassisches Classic Rock Album aus dem Jahr 77, heute aus keinem Plattenschrank wegzudenken. Da gibt es meiner Ansicht nach vielleicht ein, zwei, die ein bisschen schwächer sind, aber ansonsten der ein riesengroßer Wurf, das ist tatsächlich Rumors von Fleetwood Mac. Mhm. Ist keine besonders originelle Antwort, aber ist tatsächlich ein fantastisches Album, klingt fast eigentlich so wie eine Best-of. LP, also erster Gedanke, erste Antwort und damit auch die letzte Antwort hier in dem Podcast. Ne? Rumors von Fleetwood Mac.
Kann ich unterschreiben.
Jo, das war's. Dann sind wir durch mit allen Fragen.
Ja, wunderbar. Hat Spaß gemacht, Raoul. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wir haben viel gequatscht. Ja. Ein bisschen Musik haben wir ja auch gemacht. Wäre schön, wenn der eine oder andere von euch uns da bestätigen würde durch Kommentare bei Raoul,
dein Feld. Wir werden natürlich einen kleinen Beitrag auf YouTube machen, darunter kann man kommentieren, man kann mittlerweile auf Spotify kommentieren, man kann uns E-Mail schreiben, findet ihr alle bei uns in den Shownotes, man kann uns wirklich lieb und gern haben. Ich meine das nicht doppeldeutig, sondern indem man einfach uns abonniert und uns jede Woche hört.
So sieht's aus. Sich,
ne?
So
wir kommen aus. Jede Woche. Ja, dann wünschen wir noch gerne frohe Ostertage.
Genau.
Tage. Ja. Und sagen bis zum nächsten Mal. Nächste Folge kommt wie immer am Donnerstag und sie wird schon wieder wahnsinnig gut.
Ne? Wunderbar.
Ja. Okay. Servus.
Also, ciao, ciao. Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.